Willkommen zu der dritten Folge unseres Rütti-Chronik-Podcasts zusammen mit der Judith und der Bettina und mir, der Anouk. In den letzten zwei Folgen waren wir eher bei der wirtschaftlichen Entwicklung von Rütti. In der heutigen Folge tauchen wir eher in die kirchliche Geschichte, in die Klostergeschichte von Rütti ein. Am besten erzählt ihr, wie und warum es zu der Gründung des Klosters hier in Rütti gekommen ist.
Ja, zuerst möchte ich vielleicht erwähnen, dass jetzt das der Podcast vor allem, ja, ich werde etwas erzählen. Bettina wird mich gerne unterbrechen zwischen ihnen, wenn irgendetwas Wichtiges ist oder ich etwas vergessen habe. Aber ich denke es, ihr gehört jetzt vor allem mich. Warum das Kloster Rütti so wichtig ist? Also Rütti, so wie wir es jetzt heute kennen, gibt es gar nicht ohne das Kloster. Das muss man sich vielleicht ein bisschen bewusst machen. Die Besiedlung von unserem Gebiet, also jetzt das ganze Umfeld, das ist eigentlich schon früh nachgewiesen in der Umgebung. Also wir haben die Helvetier da gehabt, natürlich, wir haben die Römer da gehabt, wir haben die Alemannen da gehabt. Jetzt haben die Römer zum Beispiel haben sich gern an den Rändern der Gewässer niedergelassen. Also wir haben so Römersiedlungen wie Kempraten, wir haben am Pfäffikersee Beleg und so weiter. Aber so im Hinterland, eben wo wir jetzt hier sind, zu Rütti, da hat es eigentlich keinen Beleg für die Existenz von diesen Bevölkerungen. Nur die Alemannen, die haben mehr Platz gebraucht und die sind ein bisschen ausgewichen. Die sind ausgewichen und haben angefangen, Höfe zu bauen. Und da kommt eben die Geschichte von unserer Gegend wirklich fängt so richtig an. Weil die ersten Belege, die wir eigentlich haben, wir wissen, das hat Höfe im Moos. Es hat Höfe im Ferrach und auch zu Vegschwil. Die erste Erwähnung, die ist eben nicht Rütti, sondern die ist Vegschwil. Im Jahr 806 ist sie urkundlich erwähnt worden, wie so viele auch andere Dörfer das erste Mal erwähnt worden sind in einer Urkunde, die mit dem Kloster St. Gallen zu tun haben. Auch da ist Vegschwil erwähnt worden. Rütti erscheint da einfach noch nie, weil es noch nicht gegeben hat. Eben, wie gesagt, ohne das Kloster würde es auch gar nicht so da sein, wie es ist. Das Örtli da, wo wir Rütti nennen, der Kern von Rütti, der Felsen, sage ich einmal, gerade so am Zusammenschluss von der Schwarz und der Jone, das hat zu späterer Zeit, also zu der sogenannten Feudalherrschaftszeit im Jahr 1200, hat das der Freiherr von Regensberg gehört. Regensberg ist ja nicht gerade um die Ecke. Und doch hat das den Regensberger gehört. Warum, das wissen wir nicht genau. Aber wie das zu dieser Zeit so war, alles Land hat den Adligen gehört. Die Adligen haben untereinander geheiratet, sie mussten zwischen ihnen mal irgendetwas verkaufen oder haben sonst irgendwelche Händel getrieben. Auf jeden Fall haben die Ländereien immer mal wieder den Besitzer gewechselt und so ist unter irgendwelchen Umständen ist das Stückchen Land im Besitz gekommen der Freiherren von Regensberg. Der Lütold von Regensberg, er hat die Idee gehabt, hier ein Kloster zu gründen. Er hat sich einen guten Platz gesucht, sagen wir jetzt mal, und zwar eben auch am Wasser, am Zusammenschluss da, von diesen zwei Flüssen, auf einem kleinen Hügel oben, auf einem Felsen oben, und hat hier ein Kloster bauen. Jetzt, ein Adliger kann selber ja kein Kloster bauen. Er hat für das einen Orden gesucht.
Ich habe schnell eine Frage. Wieso hat er ein Kloster gebaut? Wieso hat er sich nicht eine Ritterburg gebaut?
Ja, das hat sicher damit zu tun mit den Nachbarschaften. Wir haben da ganz in der Nachbarschaft den Ritter von Rapperswil gehabt und natürlich eben auch Grafen von Toggenburg. Wir sind also eigentlich schon früh so ein im Grenzbereich gewesen. Man hat da zwar keine Fäden zwischeneinander gehabt, aber man hat sich auch nicht gerade brüskiert. Oder mit der Burg hat man natürlich da schon ein bisschen provoziert, sage ich mal. Wenn man ein kirchliches Gebäude gestellt hat, hat man können seinen Anspruch ein bisschen geltend machen, aber es war nicht eine Konfrontation gewesen eigentlich. Und darum war ein Kloster doch eine gute Sache gewesen. Zudem hat er wirklich das Anliegen gehabt, diesen Bauern hier in der Gegend den wahren Glauben zu bringen. Es hat in der Gegend sogenannte Heretiker gehabt, das heisst, das sind gläubige Leute gewesen, die aber einfach gar nichts mit dem Papst wollten zu tun haben, also mit der Kirche von Rom wollten zu tun haben. Und den Lütold, dem ist das schon ein Anliegen gewesen, denen hier eben den wahren Glauben zu bringen und ein Kloster ist das richtige Mittel. Die Freiherren und die Adligen früher, sind ja so, die haben sozusagen ja alle Aufgaben von der Gesellschaft wahrgenommen. Also die sind gleichzeitig haben die Recht gesprochen über ihre Leute und sie sind eigentlich auch politisch tätig gewesen. Und darum ist eine Gründung von etwas ist auch immer strategisch wichtig. Er hat das Kloster wollen hier ansetzen. Das klingt so ein bisschen einfacher. Er wollte es hier gegründet haben, weil es ist an einem Weg gelegen. An einem Weg vom Bodensee bis Richtung Einsiedeln, also an einem Pilgerweg. Weg, das ist für uns heutzutage natürlich etwas völlig Normales. Wir haben so viele Strassen, eigentlich ja fast zu viele Strassen und Wege. Früher war ein Weg etwas sehr Wertvolles und Wichtiges gewesen, weil das ganze Gebiet vom Zürich-Oberland war recht unwegsam gewesen. Sehr bewaldet. Und dort, wo es nicht Wald hatte, hatte es Sümpfe, Ried. Also eher schwierig zum Durchkommen. Und darum hat man vor allem ja auch sich auf dem Wasser bewegt, dort, wo man konnte. Und die wenigen Wege, die waren, die waren gut besucht. Und überall, wo Leute unterwegs sind, kann man auch Geld machen. Weil, ja, die Pilger und Händler, die auf dem Weg unterwegs waren, die haben Unterkunft gebraucht, die haben Essen gebraucht. Also hat es auch einen wirtschaftlichen Aspekt, warum dazu gegründet worden ist. Ja, wie ich vorher gesagt habe, die Freiherren von Regensberg, die haben einen Orden gebraucht, um ein Kloster zu bauen, also Mönche. Er hat Kontakt aufgenommen, das klingt sehr formell, er hat Kontakt aufgenommen zum Prämonstratenser Orden in Churwalden. Er hat Mönche vielleicht sogar kennt dort. Auf alle Fälle sind die angesprungen auf das. Es hat verschiedene Entstehungsgeschichten, kann man so sagen, ebenso wie ich es jetzt gesagt habe, dass er Kontakt aufgenommen hat und die Mönche sind dann auf Rüti gekommen. Es gibt aber eben auch die andere Geschichte, wo es heisst, eben ja, in Churwalden hätten sie so ein bisschen Krach gehabt miteinander in diesem Orden, in dem Kloster in Churwalden. Und der Prior dort hat ein bisschen Reformideen gehabt und das ist nicht auf Anklang gestossen. Und er hat von seiner Seite her eigentlich nach einem neuen Ort für ein Kloster gesucht. Wer es genau war, das werden wir nie mehr herausfinden, das werden wir nicht mehr zu wissen bekommen. Aber sicher ist in dem Sinn, dass der Propst Ulrich von Churwalden mit ein paar von seinen Mönchen Richtung Rüti gezogen ist und im Auftrag von Lütold hier ein Kloster errichtet hat. Ganz am Anfang möchte ich jetzt natürlich noch einfügen, wir sagen immer Mönche. Es waren eigentlich keine Mönche. Die Prämonstratenser sind Chorherren. Chorherren, das heisst, es sind eigentlich Pfarrer gewesen. Jeder Einzelne war ein Pfarrer gewesen. Es ist eine Gemeinschaft von Pfarrern. Wir sagen im Mundart, sagen wir einfach Mönche. Das hat sich so eingebürgert. Und ja, darf man glaube ich auch so stehen lassen.
Wieso heisst es eigentlich Rüti?
Rüti heisst, kommt von Roden. Und das zeigt das schon auf, was ich vorher gesagt habe. Es hat einen Haufen Wald gehabt. Also ganz bevor wir anfangen können bauen, hat man ganz klar einfach mal müssen Bäume umhauen. Wir haben gerodet und das ist ja, eigentlich der Ursprung vom Wort Rüti. Das Kloster ist gebaut worden, nicht von den Mönchen selber. Also der Prämonstratenserorden, das sind keine arbeitenden Mönche, sondern eben Pfarrer. Und sie haben eigentlich arbeiten. Das heisst, es hat schon früher Arbeit gegeben für Bauern rundherum, die da eigentlich Hand anlegen konnten, um das Kloster aufzubauen. Und das Kloster herum hat es dann schon recht früh eben so eine Ansiedlung an Häuser gegeben. Also das Dörfli ist langsam entstanden. Das ist der Grund, warum es bei uns Kloster wirklich im Zentrum von Rüti ist, weil das Kloster zuerst da war und es ist rundherum gewachsen. Das ist ganz anders als bei anderen Orten, die ihre Klöster abseits bauen haben. Also ich erwähne einmal noch gerne das Kloster Kappel, wo es in einer ähnlichen Zeit ist, wo abseits vom Dorf ist und immer noch allein dort steht. Das hat mit dem Orden zu tun. Ja. Gesagt, getan. Sie haben angefangen zu bauen mit einer Holzkille. Wir bewegen uns jetzt hier im Jahr 1206, 1208. Man hat keine Gründungsurkunde. Aber es muss um die Zeit herum gewesen sein, wo sie zuerst eine Holzkirche gebaut haben und natürlich auch Gebäude zum Wohnen und auch einen Hühnerstall und so weiter. Also es ist ja nicht wie heute, wo man hat können, wieder heimpendeln zum schlafen, ist natürlich klar gewesen. Die haben hier gewohnt und gelebt und gegessen und haben sich hier müssen selber einrichten. Darum ist ein Kloster auch wirklich immer eine Ansammlung von verschiedenen Häusern, Ökonomiegebäude, nicht nur in dem Sinne eine Kirche, nicht nur die kirchlichen Gebäude. Die Holzkirche hat dann schon gleich gebrannt. Es ist gesagt worden, dass sie angezündet worden ist von diesen Heretikern, von diesen Ketzern, oder wenn man allen noch gesagt hat, von diesen gläubigen Leuten. Das ist aber nie bewiesen worden, kann ich so sagen. Aber man hat noch schon früher natürlich immer einen Sündenbock gebraucht. Ja. Nachdem die Kirche gebrannt hat, hat man dann eben mit der Steinkirche angefangen. Also 1214 hat es angefangen mit dieser Kirche, die heute noch zum Teil steht. Also der Turm und der Chor sind original aus dem Jahr 1214.
Das sind die zwei Gebäude, die man noch gut von weitem sieht. Die sind noch die Steine, die man quasi sieht. Der Rest der Kirche ist ja wie verputzt, nur weiss. Also wenn ihr das nächste Mal bei der Kirche vorbeilaufen oder vorbeifahren, man sieht den Unterschied schön.
Genau, die Steine, es ist ein Duftstein, sehr ein löchriger Stein, wenn ihr mal schaut. Er sieht eigentlich sehr instabil aus, aber er ist sehr hart und gut zu verarbeiten. Und ganz ein Haufen Kirchen sind aus einem so Duftstein gebaut, also sehr haltbar, kann ich so sagen. Ja, das Kloster hat jetzt ohne die Unterstützer, ohne Geldgeber, wahrscheinlich so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Aber das Kloster Rüti hat schon sehr früh mit den Freiherren von Regensberg, später dann aber auch vor allem mit den Grafen von Toggenburg, ganz grosse Geldgeber gehabt. Man hat, so wie wir heute in unsere Altersvorsorge investieren, hat man zu dieser Zeit ins Jenseits investiert. Also es war für die Leute wichtig, dass man im Himmel kommt, dass man die Ewigkeit erreicht. Und dafür hat man eben Mönche angestellt oder eben die Chorherren angestellt, zum Messen lesen, zum Beten für die Leute. Und das hat gekostet. Man hat etwas gezahlt denen und die haben dafür Messen gelesen, Kirche abgehalten. Und das hat Geld gegeben. Das hat viel Geld gegeben und so ist das Kloster eben relativ schnell aus heutiger Sicht wichtig und gross geworden und recht wohlhabend, kann man so sagen. Wohlhabend an Ländereien. Nicht unbedingt, man muss sich das nicht vorstellen mit Goldschatz und Perlen und Juwelen, sondern mehr mit Gütern. Also das kann eben ein Hof sein, das kann ein Weinberg sein oder ein Fischereirecht und so weiter. Sie haben diese Sachen bekommen von diesen Adligen.
Was ich noch spannend finde, in der Kirche Rüti sieht man heute noch quasi das Logo von der Toggenburger und von der Regensberger. Also so ein bisschen Sponsoring-mässig würde man heute wahrscheinlich sagen. Damals hat man einfach sein Familienwappen malen lassen. Wenn man in der Kirche rein ist und in den Chor hineinschaut, dort hinten ist ein Wappen blau-weiß gestreifelt. Und das andere ist Toggenburg, eine Dogge. So ein Hund. Und das sind Regensberg und Toggenburger Wappen, die dort verewigt sind.
Bezüglich Wappen habe ich noch eine Frage. Und zwar hat ja das Kloster auch ein Wappen gehabt. Und das ist ja das heutige Wappen von Rüti. Wieso ist das genau immer noch das Wappen?
Das war das Wappen vom Kloster. Also die erste Erscheinung ist, man hat in der Kirche, im Chor, hat es ein Sakramenthäuschen. Und das ist so verziert. Und oben rein ist das erste Mal, sieht man das Rüti R. Das Rüti R, man könnte meinen, es kommt von Regensberg, ist es aber wahrscheinlich nicht, sondern eben, man hat einfach von dem Roden aus, hat man dem Ort Rüti gesagt. Und das R ist ja, umgewandelt worden eigentlich ins Gemeindewappen. Und wir sind sehr froh, dass wir auch bei der letzten, letzten Änderung vom Logo von Rüti, oder, dass man da das Wappen beibehalten hat, dass das immer noch in einer modernen Form, aber immer noch im Gemeindelogo drin ist. Weil man hat ja auch andere Gemeinden rundherum zum Beispiel, die jetzt neue Wappen oder respektive neue Logos kreieren und die nehmen jetzt die Wappen raus, weil sie finden, sie ist altmodisch oder so. Und wir haben das schon gefunden, es ist cool, dass wir das Rüti-R immer noch drin haben. Ich habe schon Leute gehört, die natürlich gesagt haben, ja, R, das ist so ein bisschen fantasielos. Und ich muss sagen, aber es ist ein sehr altes Wappen. Ein Haufen Gemeindewappen in der Gegend sind sehr, sehr viel jünger, sind so ein bisschen Kreationen von späteren Zeiten, wo man so im 19. Jahrhundert ist es eben sehr in gewesen, dass man sich ein Wappen gibt. Und dann haben alle die keins gehabt, haben dann quasi eins erfunden, so ein bisschen salopp gesagt, und Rüti hat aber eben wirklich ein altes, historisches Wappen. Ja, die Grafen von Toggenburg, die werden jetzt noch ein paar Mal erwähnt, weil sie haben, aus was für einem Grund auch immer, wissen wir auch nicht, sie haben aber das Kloster Rüti als ihre Grablege auserkoren. Für uns ist das ein bisschen ein spezieller Gedanke, als man in einer Kirche oder in einem Kloster begraben werden. Aber früher war das natürlich schon so gewesen, je näher, dass man am Altar begraben werden konnte, je wichtiger war man eigentlich. Darum sind auch ein Haufen Kirchen bestückt mit Grabsteinen in den Kirchen. Man sieht das heute auch noch ganz gut in katholischen Kirchen, vor allem in Italien, wo einmal der ganze Boden zum Teil einfach aus Grabsteinen besteht. Und das war natürlich hier bei uns auch so gewesen, oder? Also es hatte Gräber in den Kirchen. Und die Toggenburger, die haben sogar etwas Spezielles gehabt, die haben nämlich eine eigene Gruft gehabt. Also schlussendlich sind 14 Toggenburger Grafen hier begraben gewesen. Und das hat wiederum eben sehr viel Geld eigentlich ins Kloster hineingespült, weil da hat man gezahlt dafür, für die Grablege.
Sind die heute noch begraben?
Nein, die sind nicht mehr begraben. Also, bei den Toggenburger, da kommen wir später noch drauf, das ist eine spezielle Geschichte, aber auch die anderen Gräber, also die Geldgeber, die hier wirklich begraben worden sind und auch noch andere Gräber, die sind in der letzten Renovation, die man hatte, in den 80er Jahren, also 1980er Jahren, da hat man den Boden aufgetan, weil man Heizung gemacht hat und so weiter, und da hat man wirklich eine vollständige Grabung gemacht, all die Gräber inventarisiert, also man hat es aufgenommen, Denkmalpflege hat da aufgenommen und die Gebeine hat man in dem Sinn rausgenommen. Also es hat kein Skelett oder so, hat es mehr in der Kirche rein. Ja, wir haben es so davon gehabt, dass das Kloster recht schnell eben ein bisschen Einfluss gewonnen hat und man muss sich das schon vorstellen eben mit Land und mit Arbeit. Und wenn ich gesagt habe, die Mönche, die haben da nicht selber geschafft, weil sie hätten sich sollen um die Seelsorge der Leute kümmern eigentlich und eben Gottesdienst halten und so weiter. Das sind also nicht die pickelnden Mönche gewesen, wenn man das von anderen Orten kennt. Also schon ganz früh zum Beispiel, ist eine spezielle Geschichte, sind zum Beispiel die freien Bauern von Ferrach, das Kloster Rüti hat die gekauft. Das klingt für uns so komisch, oder? Frei auf die einen Seite. Die haben aber vorher eigentlich eben zu den Grafen von Toggenburg gehört und sind im Kloster Pfäffers unterstellt gewesen. Und jetzt hat man die näher in dem Sinn verpflichtet und sie haben dann zum Kloster Rüti gehört. Das heisst nicht, dass das jetzt geknechtete Leute gewesen sind, so in erster Linie, sondern sie haben sicher Abgaben müssen machen, das ist so, aber sie haben auch Arbeiten können machen fürs Kloster. Also es ist schon früh, zum Beispiel die Stoffe, die sie gebraucht haben für ihre Gewänder, das haben dann Frauen daheim gewoben, die haben aber etwas bekommen dafür. Das ist also nicht in dem Sinn alles Fronarbeit gewesen, wenn man sich das manchmal so vorstellt, sondern da ist wirklich auch eine Arbeitsbeziehung da gewesen. Darum ist eben das Dorf eigentlich auch gewachsen. Die Lehenhöfe, die heute noch stehen, also das Vegschwil hat, es hat auch eben Ferrachs, es hat so Lehenhöfe, das sind wirklich Lehengüter vom Kloster, die heute noch stehen. Die einfach dann ihre Abgaben haben müssen machen. Das ist ganz genau aufgeschrieben, wer wann hat was müssen bringen, wie viel Korn und so. Und wie viele Fasnachtshühner, und das ist ganz, ganz genau aufgeschrieben gewesen. Also das Kloster Rüti ist schlussendlich was die Gütergeschichte betrifft, das best dokumentierte Kloster, ich glaube, in der ganzen Schweiz, wenn nicht sogar weiter rum. Wir wissen nicht so viel über das Leben von diesen Mönchen, aber eben die Gütergeschichte, das war ganz wichtig, weil da, von dem haben sie eigentlich gelebt. Das Kloster Rüti hat auch ganz früh schon andere Aufgaben bekommen, also das heisst, sie haben inkorporierte Kirche zuteilt bekommen. Das heisst wiederum, dass sie sind dort Gottesdienst halten. Das war zum Beispiel Kirche Dürnten, das war Kirche Seegräben. Schon sehr früh ist Kirche Seegräben zu Rüti gekommen. Ich glaube, weiss ich jetzt gar nicht, aber wirklich also Anfangs 13. Jahrhundert. Und das war wirklich ja, auch wieder eine weitere Einnahmequelle gewesen. Und das sind einige Kirchen gsi, wo eigentlich eben von Rüti aus verwaltet worden sind. Tja, eben, es ist gewachsen, das Kloster, an Einfluss gewonnen und überall, wo es so gute Zeiten gibt, kann man davon ausgehen, irgendwann gibt es auch wieder mal ein bisschen schlechtere Zeiten. Also es ist also nicht nur immer bergauf gegangen. Das merkt man ein bisschen an der Bautätigkeit da, auch von Nebengebäuden, wo es manchmal ein bisschen mehr gebaut haben und dann ist wieder lang ein bisschen ruhiger gewesen. Und auch an der Kirche selber haben sie also lang gebaut, bis sie dann schlussendlich ganz, ganz fertig war. Obwohl sie schon, der Altar schon geweiht war und so weiter. Es hat immer noch Bautätigkeit gegeben, bis sie dann so gestanden ist, wie sie jetzt steht. Heutzutage sieht man neben der Kirche, die zum Kloster gehört hat, auch noch das Amtshaus. Ist zwar nicht mehr das original Klostergebäude, aber gleich gross aufgebaut wie das ehemalige Klostergebäude, wo der Abt drin gewohnt hat, also der Chef vom Kloster. Dann hat man einen Teil der Stallungen. Das sieht man, wenn man am Amthaus vorbeifährt, hat es so ein langgezogenes Haus mit einem Riegel. Das ist der Marstall. Da hat es unten die Stallungen gehabt, oben in Knecht und Mägd.
Wieso hat das Marstall geheißen?
Von Mähren, also ein Ross. Das ist abgewandelt Marstall. Und auch das Pfarrhaus ist eines dieser Klostergebäude und ist neben der Kirche das älteste Gebäude in Rüti, das noch steht. Also das ist in dem Sinn Ende 13. Jahrhundert gebaut worden. Und ja, genau. Der Klosterhof, wie es jetzt heisst, dort das Restaurant, Klosterhof, dort ist ehemals sind dort Mönchsgebäude gestanden, also Mönchszellen sind dort drin gewesen, ihr Konventraum, der Versammlungsraum, der ist dort gewesen. Also der Parkplatz eigentlich zeigt so richtig das Klostergeviert an und dort hat es auch einen Kreuzgang gehabt, mit einer Brunnenstube und mit ein bisschen Fantasie. Wenn man dort steht, kann man sich also das noch gut vorstellen, den Kreuzgang, wie da die Mönche rumgewandelt sind. Du hast angesprochen, gehabt, mal wegen dem Frauenkonvent, ob es Frauen gehabt hat. Das nehmen wir an. Wir haben aber eigentlich nur ein einziges Vermerk, wo es 1283 heisst, jetzt hat es keine Frauen mehr, also keine Weiber mehr im Kloster. Frauenkonvent neben dem Männerkonvent waren sehr üblich gewesen. Das hat es vor allem bei den Prämonstratenser eigentlich fast immer gegeben. Und hat sich aber in dieser Zeit eben so 1280, 90 sehr gewandelt, weil der Gründer des Ordens ist gestorben und seine Nachfolger haben das offensichtlich ein bisschen anders gesehen und haben angefangen, die Frauen auszulagern. An vielen Orten haben sich die Frauenkonvente auch in der Nähe des Männerkonvents angesiedelt. Bei uns sind wir nicht ganz sicher, ob das auch so ist, weil wir haben ja Frauenklöster in der Nähe, also das Weidenklöster, das alle Rüthner kennen, wo zwar auf Jonerboden steht, also einen an den Jonen, aber doch für die Rüthner eigentlich ja, noch wichtig war, auch heute noch, es ist ein Grillplatz dort und man geht dort baden als Rüthner. Also das Wiederklöster ist ein Begriff. Das war ein kleiner Frauenkonvent. Ja, also ganz fertig mit den Kirchen war erst 1297. Also die haben da ein paar Jahrzehnte dran gebaut. Es war eine Basilika, ein Marienmünster. Also das heisst, der Hauptaltar war der Maria geweiht. die Kirche und das Kloster, die haben also auch vom Papst die Erlaubnis erhalten, Ablasshandel zu treiben.
Was ist ein Ablasshandel?
Ein Ablass, das ist von Rom ausgekommen, wo man hat können für seine Sünden, also für Vergebung von seinen Sünden eigentlich zahlen. Also je mehr als man zahlt hat, je mehr Sünden sind vergeben gewesen, oder je weniger lang ist man im Fegefeuer. Das ist ja aus heutiger Sicht eine riesige Geldmacherei gewesen. Also der Petersdom in Rom, der ist ganz klar aus Ablasshandel finanziert worden. Der Papst hat Geld gebraucht, um so ein Gebäude zu finanzieren und hat da wirklich, ja, grosszügig haben sie da eigentlich eine Sündenvergebung verkauft, wo eigentlich völlig ein Widerspruch ist zum Evangelium, also zum Glaubensgrundsatz von der Vergebung. Oder? Aber das haben sie früher gemacht, die Leute haben da Geld gezahlt und das war auch die Rüte gang und gäbe gewesen. Es hat in dieser Kirche dann schlussendlich 11 Seitenaltäre gehabt. Eben, man muss sich vorstellen, eine katholische Kirche mit heiligen Statuen war viel dunkler gewesen als jetzt die Kirche und ein Stück grösser. Warum das so ist, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später dazu. Oder soll ich das jetzt schon sagen? 1706 ist das Amtshaus, das ich vorher gesagt habe, dort, wo der Abt drin gewohnt hat, abgebrannt. Und es war so heiß, dass sogar die Kirchenglocken geschmolzen sind. Und der Grossteil des Kirchenschiffs war zerstört. Und da hat man dann nachher eben wieder Aufbauarbeiten gemacht. Man hat dann eben die Kirche in dem Sinn tiefer gemacht, also das Dach oben runtergenommen, die Seitenwände breiter aufgemauert und die Kirche um 12 Meter gekürzt. Und darum ist sie heute eigentlich so eine grosse, breite Hallenkirche. Und früher war sie eine dreischiffige, hohe, schmale Kirche. Also wirklich Originalsubstanz hat man also im Turm und im Chor. Und alles, was das Schiff betrifft, das ist 17, also im 18. Jahrhundert eigentlich entstanden. Oder? Also nach dem Brand von 1706 hat man dann zuerst das Amtshaus aufgebaut, wieder, so wie es heute noch ist. Und in den folgenden Jahren dann eben auch die Kirche wieder. Das ist der Grund, warum sie nicht mehr aussieht wie so ein Münster, wie man sich das vorstellt.
Und wenn man um die Kirche herumläuft, dann sieht man auf dem Boden andersfarbig oder leicht dunklere Kopfsteinpflaster. Diese Kopfsteinpflaster zeigen auf, wie lang oder länger die Kirche gewesen ist. Und auch, wo quasi die Mauer gegangen ist zum Amtshaus. Also wenn ihr das nächste Mal dort sind, schaut mal auf dem Boden die Markierungen an.
Ich habe noch eine Frage zu den Geldern, die man können zahlen. Und zwar habe ich gelesen, dass das Kloster in Rütti das grösste und das reichste Kloster in Zürich Biet war. Hat das Auswirkungen gehabt? Also ist das so ein Grund gewesen, wieso sie das reichste Kloster in Zürich Biet sind?
Ja, eben durch die Schenkungen, durch die Zahlungen hat es einfach einen Haufen Güter gehabt. Und also einen Haufen Einnahmen gehabt. Und das hat schon überall, wo viel Geld rum ist, ist auch viel Einfluss rum. Also von dem her war es schon das Einflussreichste in der Gegend. Hat aber wirklich einfach ja, mit dem zu tun, wie sie ja, Sachen bekommen haben eigentlich von den Leuten und vor allem vom Adel. Weil es haben auch andere Adelsgeschlechter neben den Toggenburger dort natürlich wirklich investiert, wie man heute mal sagen. Das zeigt sich auch noch eben an diesen anderen Wappen an, die in der Kirche sichtbar sind. Wir haben so Fragmente, wenn man mal reingeht, von einzelnen Wappen. Und das ist also, die halbe Kirche war bemalt mit so Wappen, also mit Geldgeber eigentlich. Ja, es hat also 1370 umeinander ist die grösste Ausdehnung von den Gütern und ja, vom Wohlstand eigentlich, sage ich jetzt einmal, von dem Kloster. Und wie gesagt, rundum ist dann das Dorf wirklich, hat sich so gruppiert und ist gewachsen. Auf alten Karten sieht man Rüti als praktisch gleich gross gezeichnet wie Rapperswil. Und das hat ja nie eine Bevölkerungszahl abgebildet, sondern die Wichtigkeit, dass je grösser etwas gezeichnet worden ist. Und an dem Mal, als man fast gleichgestellt war wie Rapperswil, wo doch ein Schloss hat und Grafen und ja, ein richtiges Altstädtli, das zeigt schon auf, es hat eine Wichtigkeit gehabt, die eben eigentlich recht weit umeinander gestrahlt hat.
Und die Ländereien oder die Geschenkhäuser, die wirklich weit verteilt sind, die hatten vielfach auch den Beinamen Rüti gehabt, also vielleicht Rütihof oder so. Und wir suchen immer wieder einmal den Zusammenhang, wenn wir irgendwie eine Liegenschaft oder so hören, Rütihof oder Rüti, ob die allenfalls von der Klosterzeit her noch eine Lehe ist oder auch nicht.
Das ist gut möglich. Es kann aber auch einfach sein, dass es auf einem gerodeten Gebiet genau steht und darum auch Rütihof heisst. Ja. Es hat unter diesen Besitztümern eben auch Weinberge gehabt, also Weinbergen am Zürichsee nachher. Das war ein sehr grosses Weingebiet. Ja, und da haben die Rüthner Bauern sind da auch als Verdienst vom Kloster sind dort ja, gewümmen und haben die Weinberge bewirtschaftet. Also Wein war natürlich etwas ganz Wichtiges für das Kloster, weil den Messwein braucht man und auch sonst ein bisschen Wein. Und neben dem Wein sind auch Fische natürlich sehr wichtig gewesen, weil man hat ja im Kloster, vor allem zu dieser Zeit, sehr, sehr viele Fastenzeiten gehabt. Fastenzeiten hat nicht geheissen, dass man dann gar nichts isst, sondern einfach nicht Fleisch. Also man ist dann auf Fisch ausgewichen und darum hat das Kloster natürlich auch Fischgründe gehabt, Fischteich gehabt oder eben Fischereirecht in verschiedenen Seen. Was Mönche vor allem in anderen Orten gemacht haben, das ist ja Bierbrauen. Auch wegen dem, weil man trinken hat man ja dürfen in der Fastenzeit und Bier war etwas Nahrhaftes gewesen. Da haben ganz viele verschiedene Klosterbrauereien sind da ganz gross und berühmt worden. Und Rüti hat es das also so in dieser Form nicht gegeben. Aber aus dem gleichen Orden, aus dem Prämonstratenser Orden, ist zum Beispiel das ganz berühmte Bier Grimbergen entstanden oder das Leff. Und auch andere Sachen noch. Also das hat alles eben mit der Fastenzeit zu tun. Bei uns sind es vor allem Fischteich gsi, die es hatten, weil sie Fisch gebraucht haben und eben Wein. Ja, genau. Nach diesen guten Zeiten, Aufbauzeiten, hat es dann eben auch zwischen ihnen ein bisschen schwierigere Zeiten gehabt und hat aber auch immer zu tun gehabt mit dem Besitzverhältnis, also wo man jetzt da so genau dazugehört und wo nicht. Für uns nicht so eine schwierige Zeit, aber für rundum eine schwierige Zeit, da kommen wir jetzt dazu, und zwar zu der Schlacht von Nevels. Jetzt könnte man sich fragen, ja, was hat um Himmels Willen Rüti denn mit Nevels zu tun? Und das hat folgende Begebenheit. Die adlige Familie, die haben natürlich ganz klar, das ist wichtig gewesen, wenn man mehrere Söhne hatte, dann sind die einen Söhne haben so eine Ritterkarriere eingeschlagen. Und ein Sohn Minimum hat man gerne eigentlich in einer kirchlichen Karriere gesehen. Und darum war es natürlich vielfach der Fall, dass bei so Mönchen oder Chorherren, dass eigentlich Brüder oder die Verwandtschaft eben Ritter waren. Wir haben hier im Jahr 1388 haben wir da einen Abt gehabt, der Abt Bilgeri hat der geheissen. Und der hat eben auch so einen Brüder gehabt, der Ritter war, sehr ein hochrangiger Ritter. Und man ist dazumal eben von unserer Seite her mit der Habsburgerschaft eigentlich in Verbindung gestanden und hat gegen die Eidgenossen gekriegt, Konflikt gehabt und so eben auch bei dieser Schlacht von Nevels. Es sind also ganz wenig Eidgenossen, kann man so sagen, sind dort auf eine grosse Übermacht an Habsburger gestossen und bei diesen Habsburgerinnen eben auch der Ritter, der Brüder vom Bilgeri, also das ist ein Ritter von Wagenberg gsi, und auch andere Ritter von unserer Gegend umeinander und auch Gefolge, die dort wirklich in dem Glanderland hine gekriegt haben. Ja, wenn wir es aus der Geschichte kennen, haben die Eidgenossen gewonnen, also die wenigen leidenschaftlichen Eidgenossen, die wirklich ihre Heimat verteidigt haben, haben halt eben gegen die Übermacht an Habsburger, die wahrscheinlich eben nicht so leidenschaftlich waren, gewonnen. Und ganz viele von diesen Habsburger und eben auch die Rüthner sind umgekommen. Also 1500 sind etwa umgekommen. Und wenn das früher so gang und gäbe war, hat man die natürlich gerade auf dem Schlachtfeld begraben. Tja, das ist soweit nichts Aussergewöhnliches, oder? Nebel, man kann es so vor Augen, die grosse Wiese, das Schlachtfeld, wo auch Schlachtdenkmal steht. Und da die vergrabenen Gefallenen, nichts Aussergewöhnliches, aber unser Abt Bilgeri, der hat nicht Glück gelassen. Also er hat wollte für seinen gefallenen Brüder ein Kloster bauen. Oder Minimum eine Gedenkkapelle. Und er hat immer wieder Boten ins Glanerland hinterher geschickt, ob das nicht möglich wäre. Und ist er so ein bisschen auf verlorenen Posten gestanden, weil die haben natürlich gefunden, dass wir bauen doch nicht für den Find ein Kloster oder so. Also hallo, was ist das für eine Idee? Absurd eigentlich. Und der Bilgeri hat aber nicht aufgehört, immer wieder mal ein bisschen zu stürmen. Und irgendwann, nach anderthalb Jahren nach der Schlacht, haben dann die Glarner gesagt, ja, dann kommst du halt deine Toten holen. Gesagt, getan. Der Abt Bilgeri ist mit seinen Mönchen und wahrscheinlich eben auch ein paar Gehilfen oder Bauern rundherum mit Ochsenwegen da das Linkgebiet draufgezogen, Richtung Nevels rauf, und die haben dort also die Toten ausgraben. Nach anderthalb Jahren. In der Chronik, der Stumpfchronik steht, 579 Leichen haben sie dann eben wieder auf Ochsenwagen gebiegen, wieder drauf gelaufen, wieder bis zu uns und dann hier in den Kirchen und um die Kirchen herum begraben. Das ist ein bisschen eine schauerliche Vorstellung und vielleicht können wir das auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum haben sie das gemacht. Wenn ich vorher aber erwähnt habe, es war immer eine Ehre, in den Kirchen begraben zu werden. Irgendwo auf einem Schlachtfeld verscharren zu sein, ist eher eine Schande. Und darum war das wichtig. Dritter hat man auch nach anderthalb Jahren noch erkannt, an ihren Rüstungen an. Die sind dann ehrenvoll eben in den Kirchen hinein mit Grabstein und Richtung einem Begräbnis begraben worden. Und die anderen hat man dann lange nicht so gewusst, wo diese begraben sind. Man hat irgendwie auch gefunden, ja, da hat vielleicht der Chronist ein bisschen übertrieben und so. Also das sind doch nicht so viele gewesen. Man hat es nicht gewusst, bis eben da eben in den 90er, 80er Jahren die Renovation war. Man hat den Boden aufgetan von der Kirche und siehe da, da ist wirklich ein Massengrab vorgekommen. Und zwar wirklich ein Massengrab, also alle Knochen durcheinander, das sind also keine Einzelgräber gewesen. Man hat dann die untersucht und hat festgestellt, dass sind von 122 Leuten sind das Gebeine gewesen. Von dem her, wenn wir jetzt da dem alten Chronist glauben, dann sollte es also immer noch irgendwo etwas rum haben, das man noch nicht gefunden hat, aber ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Tja, die Geschichte von dem Bilgeri ist auch gezeichnet worden. Also man hat dann so eine historische Abbildung, wo er da selber auf dem Schlachtfeld noch Leichen ausgrabt. Und das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber man hat das so vermittelt, weil das wirklich etwas Außergewöhnliches war, dass man da gucken, die Toten holen.
Und wie gesagt, es hat keine Gebeine mehr in der Kirchenrütti. Kinder oder Kinderführung quietschen immer, wenn wir erzählen, dass da unten die Massengräber gewesen sind. Und wir müssen dann immer beruhigen und sagen, nein, es ist alles gut, es ist alles weg, es ist nicht mehr da. Es ist für uns unvorstellbar, dass man das macht, aber ja, eben wie gesagt, früher war das eigentlich das Grösste gewesen, wenn man hätte in der Kirche beerdigt werden
können. Genau. Wie gesagt, da sind wir jetzt im Jahr 1389, wo das eigentlich war. Ein bisschen später, 1408, ist Rüthi unter die Herrschaft von der Vogtei Grüningen gekommen. Das hat insofern später dann einen Einfluss gehabt. Was es im Moment für einen Einfluss gehabt, das kann ich so nicht beurteilen. Aber wirklich später hat es eben wirklich einen Einfluss gehabt, weil Grüningen hat sich selber verpfändet an die Stadt Zürich. Und durch das sind wir eigentlich nachher eben der Stadt Zürich unterstellt gewesen. Nicht das Kloster selber, aber Rüthi. Das hat dann später für die Zeit, wo das Kloster aufgehoben worden ist, einen grossen Einfluss gehabt. Ja, wo gehen wir weiter?
Also ich habe mir als nächste Zahl 1436 aufgeschrieben. Genau. Dort ist ja der letzte Toggenburger Graf gestorben und dann 1442 in Rütti begraben worden. Das hat aber etwas ausgelöst.
Das hat sogar sehr viel ausgelöst. Der letzte Graf von Toggenburg, wir wissen, dass er der letzte war. Er hat das noch nicht gewusst, natürlich nicht. Er ist sehr ein reicher Feudalherr. Man sagt, er ist der einzige Feudalherr, der nie Geldsorgen hatte. Also er hat wirklich, er hat viele so Kleinfäden und Kriegereien und so unter Adligen finanziert, vor allem im süddeutschen Raum und so. Er hat überall ein bisschen können. Er ist wirklich ein guter Geschäftsmann offenbar, und hat vielleicht das Gefühl gehabt, das ging noch lange so weiter. Auf jeden Fall hat er sein Erbe nicht geregelt. Er hat aber wahrscheinlich aus taktischen Gründen mit den Märchler zusammen so ein bisschen beäugelt, aber eben auch mit den Zürcher. Es ist vor allem um die Gebiete gegangen, ja, da auch am See entlang, also eigentlich um den Zugang Chur-Zürich. Zürich-Chur, ja, wichtige Wegstrecke eigentlich. Er hat das beiden versprochen und als er aber gestorben ist, war es nicht geregelt gewesen. Also logischerweise hat es da einen Streit daraus gegeben, oder? Also beide Parteien haben da nicht einfach auf das versprochene Land verzichten und aus dem aus ist der alte Zürichkrieg entstanden. Der alte Zürichkrieg ist vor allem ist der natürlich hat der auf dem Zürichsee stattgefunden, oder? Also es hat da Kriegsschiffe von Zürich her, es hat Schlachten gegeben, verschiedene Sachen, Belagerungen hat es gegeben. Rütti war da eigentlich erstmals nicht so gross betroffen gewesen. Aber eben, wieder einmal haben die Eidgenossen gewonnen und die sind dann eben Richtung Rütti gezogen. Und zwar ganz bewusst eigentlich wegen dieser Grabstätte. Weil der hier begraben worden ist, haben sie wirklich das Kloster überfallen, haben die Gräber geschändet, haben sich mit Knöcheln beworfen und ganz wüst tun. Haben das am letzten Toggenburger haben sie einen Stein in den Schädel hineingedrückt, so zum zeigen, wie doppelzüngig als er war. Also das war wirklich so ein Racheakt gewesen, wirklich zum zeigen wegen dir eigentlich. Die haben natürlich dann eben nicht nur die Gräber geschändet, sondern sie haben auch alles sonst mitgenommen, was gerade so nicht nied- und nagelfest war. Das Klostertor zum Beispiel, Glocken, und also sie haben ein bisschen alles abgezügelt. Und das hat natürlich dann schon eine Verwüstung eigentlich hinterlassen, wo sich das Kloster dann zuerst wieder hat müssen erholen. Einerseits sind dort die Gelder von der Toggenburger Seite her am Anfang noch geflossen, über die Witwe, sage ich mal. Die Witwe vom letzten Toggenburger, die hat sehr einen grossen Bezug gehabt zu Rütti. Die haben manchmal mit dem ganzen Hofstaat zu Rütti gewohnt. Und wo dann er gestorben ist, hat sie also auch eben das Toggenburger Kapelle bauen und das Begräbnis da wollen haben. Aber zu späteren Zeiten hat sie dann eben eigentlich das Erbe eben weitergegeben. Und dann ist der Einfluss von der Geldgeber ist da ein bisschen versiegt, es ist ein bisschen weniger geworden und auch sonst eben das Kloster hat sich wirklich wieder müssen erholen. Was aber zur Folge hat, weil der darauffolgende Abt, das ist sehr ein Kunstinteressierter gewesen, der hat dann bei diesen Renovationen zum Beispiel die Malereien, die man jetzt noch sieht, am Bogen, am Chorbogen zum Beispiel, die sind aus dieser Zeit, also die sind nach 1436 sind die entstanden, weil der hat wirklich dann alles neu ausmalen lassen.
Ist sehr reichhaltig ausgemalt, sehr künstlerisch. Und der Rest der Kirche ist eigentlich mehr oder weniger weiss, wie man auch mal zwischendurch quasi einfach über alles hineingemalt hat. Oder? Die Chorbogen war ja auch übermalen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist dann in einer Renovation, hat man herausgefunden, dass es darunter noch schöne Malereien hat und hat das dann wieder freigelegt. Mhm.
Genau. Ja, so kämen wir eigentlich schon gleich dann zum letzten Abt, Aber auch er hat natürlich nicht gewusst, dass er der letzte Abt ist. Das wissen wir heute aus unserer Sicht. Er hat das nicht gewusst und er hat es vor allem auch nicht wollen. Er hat da ganz anders vorgehabt, hat wirklich eine Karriere vorgehabt. Das war der Abt Klauser gewesen. Aber auf das wollen wir eigentlich erst in der nächsten Sendung darauf eingehen. Weil er hat eine prägende Geschichte hinterlassen für heute. Und auch eine spannende Geschichte, wie wir finden.
Genau. Zum Schluss würde ich jetzt aber noch sagen, dass wir wieder in die Gegenwart vom Kloster kommen. Wie sieht es heute aus? Das Kloster, ihr habt erzählt, es steht noch. Kann man das anschauen? Wird es genutzt? Gibt es Führungen?
Also das Kloster selber ist in der Reformation aufgehoben worden, 1525, jetzt genau vor 500 Jahren. Und nachher, nach der Aufhebung, hat man da einen Amtmann von Zürich eingerichtet. Das heisst einfach einen Beauftragten, der eben die reichen Ländereien vom Kloster weiter verwaltet hat. Also für die Bauern zum Beispiel hat sich nicht viel geändert. Sie haben vorher die Abgabe am Kloster gemacht, nachher haben sie es einfach der Stadt Zürich gemacht, über den Amtmann. Darum heisst es Amthaus, Amthaus. Da war es zum Beispiel nie eine Gemeindeverwaltung oder so gewesen. Es ist wirklich von Klosterzeit her nachher das Amt Rüti. Man sieht das Amthaus, man sieht eben die Kirche, all die Sachen, die wir erwähnt haben, die Grabsteine, die Malereien. Dort, wo die Kinderhütte ist in der Kirche, also wenn man die Stege abgeht, hat es zum Beispiel noch auch alte Grabsteine von den Toggenburger und es hat so einen Restenaufgang, wo die Gruft geführt hat. Also ein paar Stegentritte, die sieht man natürlich noch. Und von den Gebäuden selber, wie ich erwähnt habe, das ist das Pfarrhaus, das ist der Marstall und die anderen Gebäude, die sind dann eben, die stehen nicht mehr. Eigentlich. Wir machen die Klosterführungen, da gehen wir das anschauen. Wir erzählen dann auch ein bisschen mehr von den Häusern, die sonst noch gestanden sind. Es hat zum Beispiel ein Siechenhaus gehabt, also eine Krankenstation mit einer Kapelle und so weiter. Und das schauen wir dann eigentlich an, wenn wir auf den Führungen sind. Zugegebenermassen müssen wir ein bisschen viel reden, weil nicht mehr, man sieht nicht so viel, müssen wir es ein bisschen den Leuten vor Augen führen.
Genau. Die Klosterführungen sind immer öffentlich. Die werden normalerweise im Rüthner oder Zürich Oberländer publiziert. Wir freuen uns immer über neue Gesichter, die vorbeikommen und zuhören, zuschauen und erfahren können.
Dann hätte ich noch zwei Abschlussfragen. Und zwar, wenn ihr drei Wörter hättet, um das Kloster zu beschreiben, welche wären es?
Ja, einflussreich.
Reich.
Und das Dritte? In Vergessenheit geraten.
Ja, definitiv in Vergessenheit geraten. Ja.
Genau. Nach der Reformation, wir sind natürlich da wirklich im späteren Kanton Zürich, die Reformation ziemlich radikal durchgeführt worden ist, hat man nicht mehr wissen von dem. Also wir uns erzählen manchmal auch ältere Rüthner noch so ein bisschen, ja, das haben wir gar nicht gewusst von diesem Kloster und das haben wir in der Schule gar nicht so durchgenommen. Und das hat schon damit zu tun gehabt. Es war nicht wichtig gewesen, oder? Man hat ja dann die reformierte Geschichte gelebt und hat da von dem von diesen katholischen Sachen gar nichts mehr wissen. Und darum ist das wirklich auch in den Köpfen, ist das in Vergessenheit geraten und dann später auch wirklich auch geschrumpft, also es hat dann nicht mehr so viele Bewohner da gehabt, bis dann wieder zu der Industrialisierung, die wir schon thematisiert haben. Da ist dann wieder Arbeit entstanden und da sind auch wieder Leute gekommen.
Genau.
Dann hat sich fast meine zweite Frage schon wie es beantwortet. Was wünscht ihr euch für das Kloster?
Wir bringen ja einfach gerne Geschichte unter die Leute. Und zwar einfach aus dem Grund, über alles, wo man etwas weiss, das gewinnt an Wert. Wenn man nichts weiss, ist etwas wertlos. Also jedes Haus, wo man vorbeiläuft, kann man achtlos vorbeiläufen. Aber wenn man weiss, was das mal war oder für eine Bedeutung hat, gewinnt es an Wert. Und es gibt einem auch ein bisschen Identität. Mir persönlich ist das noch wichtig, dass Leute, die auch anzügeln oder so, sich auch mit dem Dorf befassen und beschäftigen und sagen, hey, hallo, das ist eine reichhaltige Geschichte, die da ist. Es ist nicht einfach nur so ein Industriekaff, Entschuldigung für das Wort, aber das wird so ein bisschen gebraucht, oder? Es ist eben nicht nur das, sondern es hat eben wirklich eine Historie, wo ich muss sagen, es ist nicht nichts gewesen.
Es ist sehr viel Geschichte gelaufen und über viele Jahre. Und eben auch nach 15, 25 ist noch vieles passiert, was dann auch wieder geprägt hat. Aber ich meine, wenn das Kloster nicht da gestanden wäre, dann wäre Rüti nicht da, nicht so gross und nicht dort wäre das Zentrum.
Dann würde ich sagen, wäre es das mit unserer heutigen Folge. In der nächsten Folge, wie gesagt, geht es um die Reformation. In der Zwischenzeit kann man unsere zwei letzten Folgen auf unserer Webseite und auf Spotify und weiteren Plattformen hören. Ich würde sagen, danke vielmals und bis bald.
Danke, Anu.
Danke dir.